Das ist Hanna. Sie ist Biologin. Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit. Ihr Vertrag bei der Universität ist auf 3 Jahre befristet. Er wurde jetzt um weitere 3 Jahre verlängert. Danach kann sie erst wieder einen befristeten Vertrag unterzeichnen, der eine Qualifizierung zum Ziel hat, wenn ihre Promotion abgeschlossen ist. Hanna gehört zum wissenschaftlichen Personal. Deshalb unterliegt ihr Arbeitsvertrag dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, kurz WIS-Zeit-VG.
Musi Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Das war ein O-Ton aus einem Video des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das vor etwa 5 Jahren erschienen ist, um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu erklären. Und diese Hanna, die da in dem Video gezeigt wird, mit der gibt es ganz viel Mitgefühl oder gab es ganz viel Mitgefühl im Nachgang. Da hat sich eine ganze Initiative Ich bin Hanna gegründet, um die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft zu kritisieren, um zu zeigen, dass Hanna gar nicht so easy von Vertrag zu Vertrag hüpft, sondern dass eine ganz schöne Last ist und auch ganz schön schwierig ist für die Menschen im Wissenschaftssystem. Und wir haben die 3 SprecherInnen dieser Initiative heute zu Gast bei Musi Sociology. Wir sind ein Podcast, der mit SozialwissenschaftlerInnen meistens über Musik spricht, manchmal auch mit MusikerInnen, in der letzten Folge mit Herbert Grönemeyer. Und das ist sozusagen der 2. Teil heute einer Doppelfolge, die wir machen, zu prekären Arbeitsverhältnissen. Letztes Mal mit Herbert Grönemeyer zu prekären Arbeitsverhältnissen in der Musik. Dieses Mal geht es zu prekären Arbeitsverhältnissen in der Wissenschaft. Und wir, das sind einmal ich, André, und mein Co-Host
Daniel.
Hallo Daniel.
Jetzt müssen wir diesen Übergang nochmal wirklich üben. Jetzt 48. Folge und wir wissen immer noch nicht genau, wie wir uns gegenseitig vorstellen. Und ich habe das schon unseren 3 Gästen gerade erzählt, wir haben Herbert Grönemeyer auch erklärt, wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz funktioniert, und seine Antwort darauf war, das ist ja bescheuert. Also er guckt uns so total entgeistert an und sagt, das ist doch total bescheuert.
Das ergibt ja gar keinen Sinn.
Ja. Da habe ich gedacht, ja, also wenn Herbert Grönemeyer es verstanden hat, dann können ja vielleicht auch das Forschungsministerium da was verstehen. Genau, wir haben 3 Gäste, die uns hier angucken. Wir nehmen wieder remote auf, wir sind nicht im Tonstudio. Aus unterschiedlichsten Regionen Deutschlands, wie das so ist in der Wissenschaft. Also ich glaube, jeder sitzt irgendwo anders. Und wir haben uns gedacht, damit ihr als HörerInnen die Stimmen hört, können sich doch die 3 einfach selber kurz vorstellen, wer sie sind. Ich fange mal einfach an, Christine Eichhorn, die ist hier ganz oben. Hallo Christine, was machst du und wer bist du?
Ja, hallo, Christine Eichhorn. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, aktuell auf einer Professurvertretung an der Universität Stuttgart. Da sind wir schon bei einem weiteren Berufszweig, der nur befristet funktioniert. Da befinde ich mich gerade auch.
Genau, dann ist hier unter Christine ist in meinem angeordnet Amrei Bahr.
Ja, hallo, ich bin Amrei Bahr. Ich bin Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information, auch an der Universität Stuttgart interessanterweise. Also der Zufall hat es so gewollt, dass Christine und ich an derselben Uni sind im Moment, was ja extrem unwahrscheinlich ist, aber erfreulicherweise tatsächlich sich so ergeben hat.
Ja, Christine, was war dein Fachbereich? Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast. Oder
Neuere deutsche Literaturwissenschaft.
Ja. Genau. Und von euch beiden, Christine und Amrei, sehe ich auch auf Blue Sky immer, wie ihr euch gegenseitig davon berichtet, wie ihr in irgendwelchen Zügen irgendwo hinfahrt und irgendwo wieder ankommt und wieder zurückfahrt. Das könnte man noch eine 3. Folge machen, prekäre Bedingungen in der Bahn. Dann haben wir noch als 3. Gast Sebastian Kubon. Stell du dich auch nochmal vor.
Ja, genau. Mein Name ist Sebastian Kubon und ich bin eigentlich promovierter Mittelalterhistoriker, arbeite mittlerweile aber als KI-Referent am Historischen Seminar der LMU München. Ja, hatte zwischendurch auch mal in der Politik gearbeitet, aber eigentlich bin ich Historiker und das freue ich mich jetzt auch, dass ich als Historiker wieder historisch arbeiten kann, aber eben unter modernen Bedingungen. Ja, das bin ich.
Da würde ich gerne eine kurze Nachfrage stellen bei dir, Sebastian. Und ich habe gesehen, dass das, was du gemacht hast in der Politik, war Wissenschaftspolitik. Bist du zurückgekommen, weil du gemerkt hast, du kannst nichts tun? Oder was, also was ist der Grund, warum du wieder in die Wissenschaft zurückgehst?
Ob ich die Politik aufgegeben habe, steht jetzt im Raum die Frage, nicht? Nein, ich war tatsächlich ja Büroleiter und Wissen und Referent für Wissenschaftspolitik im Bayerischen Landtag und so. Also ich habe in diesen 3 Jahren, die ich das gemacht habe, unheimlich viel gelernt. Ja, aber bewegt wahrscheinlich auch ein bisschen was. Nichtsdestotrotz hat es mich dann doch wieder an die Uni gezogen und so, nicht? Weil auch das ist jetzt befristet. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier eine unbefristete Stelle oder so etwas hätte auf 4 Jahre. Aber es war Zeit, wieder was Neues zu machen. Und ja, KI, das ist so eine Chance, das ist eine Stelle, die gibt es so in dieser Form gar nicht in Deutschland. Und da dachte ich, da mache ich mal mit. Ne? Das wird wahrscheinlich nicht wieder weggehen.
Ja, spannend. Also es gibt auch immer wieder Gründe, inhaltlich, leidenschaftlich, Interessen, die man hat, um wieder in so ein befristetes Verhältnis zurückzugehen. Da reden wir bestimmt gleich noch mehr drüber. Das Tolle ist, ihr habt auch selber einen Song aufgenommen. Also im Nachgang zu der Ich bin Hanna-Kampagne, beziehungsweise das Netzwerk läuft auch immer noch, das interessiert mich auch gleich noch, was das eigentlich für einen Zusammenhang ist, in dem ihr da immer noch aktiv seid. Habt ihr ein Video aufgenommen, um euch bei der Community zu bedanken und aber auch um aufzuzeigen, viel hat sich nicht bewegt seitdem. Also ihr seid recht weit gekommen, darüber singt ihr auch in dem Song, aber passiert ist dann doch nichts, weil Koalitionen zusammengebrochen sind, Versprechen nicht eingelöst wurden, weil sich da das Rad nicht viel weiter bewegt hat. Ich würde sagen, wir hören einmal in den Song rein und gehen dann in die Tiefe, was die Initiative Ich bin Hanna angeht.
Heute zahle ich gerade so die Miete. Aber der läuft nur bis nächsten Monat, wobei ich noch immer keinen neuen hab. Während die Zukunftsangst meine Gedanken blockiert, hat schon wieder wer über Befristung jubiliert, mit Lobbyismus nur Probleme produziert. Muss wohl so sein, ist okay. Ich würde meine Stelle gern besetzen, sehen halt Befristung mit Entsetzen. Feste Stellen erst mit 50 sind zu spät. Während Politik sich vor Verantwortung drückt, ist schon wieder wer von Akademie abgerückt. Und so wird's letztlich schlechter, Stück für Stück. Muss wohl so sein, ist okay. 95 Thesen und 5 Jahre. Erst ohne Hanna, dann mit ihr. 95 Thesen gesammelt und gesagt, zweimal die Reform im Koalitionsvertrag. Einmal schon gescheitert, was an der Ampel lag. Muss wohl so sein, ist okay. So ist es also mit der Akademie. Deshalb sagen viele Tschüss, Akademia, denn du erscheinst uns echt in fadem Licht. Ich will nicht sagen, dass du nichts mehr ändern kannst, Entfristung schaffen könntest du mit viel Verstand. Unsere Lebenszeit ist kostbar, bitte denk daran. Muss nicht so sein, ist nicht okay.
Also der Song war auch, wie viele Dinge, ein relativ spontanes Projekt. Also man muss sagen, es geht eigentlich nicht um Ich bin Hanna, sondern wir haben ja vorher schon eine Aktion mit 95 Thesen gegen das WissZeit-VG gemacht, gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Deswegen hatten wir 5-Jähriges jetzt zum 31. Oktober, weil die 95 Thesen halt auf Luthers 95 Thesen anspielen. Ne? Mhm. Und das war so unsere 5-jährige Zusammenarbeit. Und dann haben wir halt, ich weiß das noch, es war nämlich ganz lustig in der Woche, weil am Montag die Diskussion in unserem Chat aufkam, was machen wir denn dieses Mal? Und dann ging das so hin und her und irgendwann war diese Idee geboren, ja, wir könnten ja ein Lied machen und dann ging das ganz schnell. Und aufgrund von Amrais Talenten in dieser Hinsicht war das dann eine Idee, von der wir dann ganz schnell dachten, das machen wir. Wohlgemerkt, der 31. war der Freitag. Das heißt, wir haben innerhalb von Montag haben wir angefangen und haben einen Songtext geschrieben, während Amrai noch im Zug war und ich habe so ein bisschen mitgeschrieben. Und dann Donnerstag haben wir alle unsere Aufnahmen zusammengestückelt, dass das Freitag fertig war. Also das muss man dazu sagen, das war wirklich wie immer ein Projekt, das unglaublich schnell aus so einer Schnapsidee heraus entstanden ist.
Genau, man muss sich eigentlich wirklich das Video angucken, ne? Weil es ist ja eine Coverversion natürlich. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Musik kennt, erkennt den Song. Und ihr habt dann auch noch dieses Bob Dylan-Video das ist noch ein anderes, glaube ich, wo ihr dann immer diese Textschilder, also wo der Text mit gezeigt wird.
Ja, genau, das haben wir uns gedacht, weil Amrai und Sebastian die Musik machen und ich jetzt keine Musik mache, aber im Video natürlich vorkommen sollte, haben wir gedacht, das wäre eine schöne Idee, wenn ich dann diese Schilder halte, wie Bob Dylan das in diesem anderen Video macht.
Ach, die das Anspielung ist ja lustig. Das wusste ich wiederum nicht, dass Bob Dylan das auch macht in seinem Video. Ja.
Also nicht bei dem Song, sondern bei dem anderen. Ich weiß jetzt aber gerade, Amrai, weißt du, welcher andere Song das ist? Ich habe letztens die Bob Dylan-Doku,
Ja, spannend. Aber ich habe gerade schon gemerkt, mir ist die Chronologie gar nicht so richtig vertraut. Wie war denn das mit den 95 Thesen und ich bin Hanna und was war zuerst da und wie habt ihr euch gefunden?
Naja, da steige ich mal ein. Das ist als Historiker immer so die Selbsthistorisierung meine Aufgabe geworden. Es war eben der 31. Oktober vor mittlerweile etwas über 5 Jahren, es waren Corona-Zeiten, man saß zu Hause rum, also jedenfalls alle Leute, also viele hatten ja dann tatsächlich entweder zu viel Zeit oder zu wenig Zeit, je nach Familienumständen. Aber im Netz waren dann doch viele. Und eine Kollegin schrieb dann im Netz, es sei ja Halloween und sie würde als Wissenschaftszeitvertragsgesetz gehen. Da schrieb ich dann dazu, das finde ich aber ein viel zu gruseliges Halloween-Kostüm. Und außerdem würde ich eher den Reformationstag begehen. Man solle eigentlich eher 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz aufstellen. Und das war der Moment, wo Amrai und Christine dann darauf reagiert haben und gesagt haben, ja, lass uns das machen. Und dann passierte das. Also wir kannten uns vorher auch, also Christine und ich kannten uns ganz peripher über das Netz, aber Amrai und ich kannten uns, glaube ich, nicht. Und darüber sind wir dann, auf einmal passierte es. Alle Leute waren zu Hause, alle waren frustriert. Alle merkten auch, oh Gott, ich kann hier gar nicht so high performen, wie die das alle sich vorstellen, weil ich muss komischerweise Kinder noch hüten zum Beispiel oder Eltern pflegen und nichts passiert. Naja, und so sind dann schnell 95 Thesen dabei rausgekommen. Ne? Und daraus ist dann auch irgendwann ein Buch entstanden, 95 V ist Wisszeit VG. Und darüber haben wir uns gefunden und dadurch hatten wir dann schon ein gewisses Netzwerk. Also diese 95 V ist Wisszeit VG, da ging es auch darum, eher so die strukturellen Bedingungen des Gesetzes und wie sie auf die Wissenschaft wirken, zusammenzufassen. Naja, und ein halbes Jahr später in etwa, das war ein Tag im Juni, da war dann Hannas Geburtstag. Da ist dann dieses Video, von dem wir am Anfang der Folge schon gehört haben, na, nicht aufgetaucht, aber es wurde entdeckt, sagen wir es mal so. Das schlummerte so ein bisschen auf der Seite des Netzes, der BMBF-Seite herum, also des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, so hieß das damals noch, ohne Raumfahrt. Und dieses Video wurde entdeckt und irgendwie hatte man dann doch den Eindruck, aha, hier wird personalisiert und da werden Leute Worte in den Mund gelegt, wo sie ein für sich schlechtes Gesetz auch noch lobpreisen sollen. Mhm. Und das ist natürlich unfassbar unfair, weil es wird auch von Verstopfung geredet. Das ist natürlich also hochmotivierte Menschen so quasi so zu bezeichnen, das ist ja schon fast das Wörterbuch des Unmenschen.
Ja, da wird am Ende gesagt, man müsse die Leute immer wieder entlassen nach den 3 Jahren, damit das System nicht verstopft und neue Menschen nachkommen. Ne? Also genau, dass das Menschen das System Universität verstopfen.
Ja. Genau, das was ist Karl Marx die Reservearmee vielleicht auch genannt hätte.
Ja genau, also das kann man auch so sagen, aber so muss man jetzt sagen, das ist das vorgeschobene Argument der Generationengerechtigkeit. Also wenn man es danach ginge, und dürfte man niemanden entfristen und gerade Professuren dürften nicht entfristet sein. Und das kann ja nicht, und das hat Amrai schon mal im Aufsatz gezeigt, das kann ja nicht unser Gerechtigkeitsempfinden sein, dass wir sagen, so jeder darf sich mal unter bescheidenen Bedingungen austoben. Also Das läuft nicht, aber die Idee ist halt, Fluktuation würde zu Innovationen führen, aber das funktioniert ja auch nicht, wenn hoch ausgebildete Leute dann nach ein paar Jahren im System quasi zwangsrausgeschmissen werden. Das ist ja eine Zeitverschwendung und eine Steuergeldverschwendung, so würde ich das jetzt mal sagen. Ja. Und dann kam ich
das bin Hannah. Das ist auch eine These, ne? Steuergeldverschwendung ist These. Ich weiß jetzt nicht die Nummer, aber das ist auf jeden Fall auch ein Argument in den Thesen immer wieder.
Ja. Genau, und dann kam eben Hannah, dass wir dachten, naja gut, also hier wird immer so lässig über Menschen geredet, ohne dass die mal, und zwar über sie geredet und nicht mit ihnen und nicht von ihnen. Wir wollen dem Ganzen mal ein Gesicht geben. Und so ist dann also quasi zu den strukturellen Problemen der Vorgängeraktion hier das Individuelle getreten. Was macht das eigentlich mit uns? Wer ist eigentlich Bin Hannah, von dem wir sprechen? Was tun die Leute? Und so ist dann der Hashtag Ich bin Hannah geboren worden. Und ja, die Menschen, und zwar ganz schön viele, haben sich geoutet. Und das ist, um ehrlich zu sein, auch einer der großen Erfolge dieser Kampagne. Das muss man sagen, weil als wir vorhin so ein bisschen schon in die Bilanzierung gekommen sind am Anfang. Vorher herrschte ja quasi die Omerta, das Schweigegesetz. Man erzählt nicht darüber, wie die Bedingungen in der Wissenschaft sind, weil dann hat man Angst, dass man keinen Anschlussvertrag mehr bekommt. Und dass man dieses Thema jetzt so bespricht und vor allen Dingen, es geht ja darum, konstruktive Lösungen zu finden. Das ist ja jetzt hier nicht, Also das ist der große Erfolg dieser Kampagne.
Könnt ihr für unsere HörerInnen, wir haben ja nicht nur WissenschaftlerInnen, die uns zuhören, und vor allen Dingen haben wir auch nicht, also genau, Leute, die vielleicht gar nicht wissen, wie die Arbeitsbedingungen sind. Was ist denn das Hauptproblem beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz? Also wenn man das so in einem Elevator-Pitch jemandem erklären will, was ist das Hauptproblem?
Also es gibt zwei Hauptprobleme. Das eine Problem ist, dass man nur eine begrenzte Zeit befristet sein kann und es dann aber nicht die unbefristete Stelle gibt. Also man kann maximal 12 Jahre plus minus noch ein paar Sonderregelungen in der Wissenschaft befristet sein. Und danach ist es aber für viele Leute so, dass die dann aus dem System rausfliegen. Und das zweite Problem ist, dass innerhalb dieser 12 Jahre, also man hat 6 Jahre vor der Promotion, während man die Doktorarbeit schreibt, und danach, da wird dann in manchen Disziplinen nochmal ein Buch geschrieben, in anderen Disziplinen gibt es dann andere Voraussetzungen, da schreibt man dann viele Aufsätze oder so. Aber auch nach der Promotion hat man nochmal 6 Jahre, und das klingt ja erstmal so auch ganz nett. Ich habe 6 Jahre für meine Promotion einen Vertrag. Nein, das ist in der Regel nicht der Fall, sondern die allermeisten haben sehr, sehr viele Arbeitsverträge, die sind so gestückelt, weil das Gesetz, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, es eben ermöglicht, dass man auch kurzzeitig befristet wird. Und das führt dazu, dass die Leute alle in einer sehr wackeligen Situation sind, dass sie darum bangen, ob sie einen Folgevertrag bekommen. Das öffnet auch Tür und Tor für Machtmissbrauch letztlich, weil man extrem abhängig ist von Vorgesetzten, die dann gleichzeitig häufig auch noch die Betreuenden der Promotion sind. Das heißt, sie geben auch noch die Note. Und wenn es dann mal zu Konflikten kommt, dann ist es eben nicht selten so, dass die Leute sich da nicht groß drum kümmern können, diese Konflikte letztlich auch auszutragen, sondern die ziehen sich dann häufig zurück, weil sie Angst haben, dass, wenn sie sich jetzt mit ihren Chefinnen irgendwie überwerfen, dass sie dann am Ende keinen Arbeitsvertrag mehr bekommen und ihr Forschungsprojekt nicht mehr fertig machen können. Und das ist natürlich ein massives Risiko. Und insgesamt führt das eben dazu, dass die Leute auf diesen wackeligen Positionen sind, also dass sie einen Arbeitsvertrag nach dem nächsten haben. Man spricht ja auch von Kettenverträgen aus diesem Grund. Das ist im Übrigen auch nicht so. Also die Kette ist nicht unbedingt nahtlos, sondern es gibt da auch schon mal Lücken. Also ich selbst zum Beispiel war eine Weile arbeitslos während der Promotion, hatte das Glück, dass ich zwar ein Stipendium hatte vor der Arbeitslosigkeit, aber das war so kurz, dass das wenige Arbeitslosengeld, auf das ich Anspruch hatte aus der Beschäftigung davor, ich hatte vorher eine halbe Stelle, dass ich das noch nutzen konnte sozusagen. Das war wirklich sehr überschaubar bei einer halben E12-Stelle.
Ja. Und aus dem Stipendium erwächst gar kein Anspruch auf Arbeitslosengeld, richtig?
Genau. Ja, also alle, die auf dem Stipendium promovieren, ich hatte auch schon diverse KollegInnen, mit denen ich darüber geredet habe, und das kommt auch immer wieder auf, die haben eben keinen Arbeitslosengeldanspruch, und dementsprechend bekommen die dann halt Bürgergeld. Oder früher, zu den Zeiten, wo ich noch promoviert habe, war das dann Hartz IV. Und das ist dann entsprechend eben alles ja mit Auflagen verbunden. Also man muss sich dann in beiden Fällen, ob es jetzt Arbeitslosengeld ist oder Bürgergeld, muss man sich halt bewerben ständig. Also das, man kriegt dann Auflagen, wie viele Bewerbungen man schreibt. Nur ehrlicherweise gibt es gar nicht so viele Stellen wie Bewerbungen, die man schreiben soll, weil einfach auch nicht so viel ausgeschrieben ist. Also insbesondere im Moment gibt es eine Riesenflaute, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass in sehr vielen Bundesländern massiv gekürzt wird im Wissenschaftsbereich. Das geht ja auch durch die Medien, dass zum Teil jetzt auch die Stellen von Promovierenden mitten in den Projekten gar nicht verlängert werden. Das heißt, das ist alles nicht so einfach und setzt eben auch voraus. Also in meinem Fall, ich hatte großes Glück, dass meine Eltern mich in dieser Arbeitslosigkeitsphase unterstützen konnten und das auch gemacht haben. Sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen, dann hätte ich die Promotion abbrechen müssen. Und es gibt sicherlich sehr viele, die eben weniger gute Bedingungen haben als jetzt ich und weniger Startvorteile und Privilegien, für die das ganze System gar nicht in Frage kommt, weil eben man sich das leisten können muss, in diesen prekären Bedingungen über sehr viele Jahre zu arbeiten.
Also was ja das Absurde an diesem Gesetz eigentlich ist, also das kann man immer gar nicht so richtig nach außen erklären, dass es im Gesetz des Falles, dass, also ne, Haushaltsstellen zum Beispiel an der Uni, also da, wo das Geld eigentlich da wäre, da gäbe es ja grundsätzlich, das Geld geht ja nicht weg. Es sind ja keine Drittmittel, die man irgendwie einwerben muss, sondern das Geld wäre ja da. Und wenn man eine Person hat, die da seit dann 12 Jahren arbeitet, sich qualifiziert hat, Lehre gut macht, Beratung gut macht und alles gut ist im Job, und die Uni sagt, ich würde diese Person gerne weiter beschäftigen, gibt es dieses Gesetz, was im Zweifel sogar der Uni, also dem Arbeitgeber, nicht ermöglicht, die Person weiter zu beschäftigen?
Ja, also wenn die Uni es will, dann geht es schon tatsächlich. Also das Problem ist eher, glaube ich, dass die Institutionen jetzt erst nach und nach verstehen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, der in einigen Disziplinen ja schon ziemlich durchschlägt inzwischen, dass man jetzt halt die Leute nicht einfach regelmäßig rauswirft, weil diese Idee, da werden schon welche nachkommen, die das zu diesen Bedingungen machen. Also Sebastian hatte ja schon angesprochen, die Generationengerechtigkeit, ne? Alle sollen mal die Chance haben, unter prekären Arbeitsbedingungen 12 Jahre zu arbeiten, dann rauszufliegen. Das ist ja der Gerechtigkeitsbegriff, der dahinter steckt, der vielleicht mit Gerechtigkeit wenig zu tun hat. Aber die Unis denken ja bislang, oder auch die Forschungsinstitutionen, da werden schon irgendwie Leute wieder auf der Matte stehen, die sagen, okay, wir machen das zu diesen Bedingungen. Aber wir sehen längst, also schon seit einigen Jahren inzwischen auch, dass das nicht mehr der Fall ist, dass also zunehmend, und das ist sicherlich auch ein Effekt und auch ein Erfolg der Ich bin Hanna Initiative, die Leute sich fragen, warum sollen wir das eigentlich machen? Ne? Warum sollen wir hier wir haben ein Leben zur Verfügung, warum sollen wir das jetzt investieren, um uns hier abzurackern bis zum Burnout zum Teil, um halt irgendwie zu versuchen, in dem System drin zu bleiben, und für die allermeisten geht diese Rechnung nicht auf und die stehen dann eben mit Anfang, Mitte 40 da und müssen sich neu orientieren, sind also gezwungen, in einer anderen Branche nochmal von vorne anzufangen. Und das ist in einigen Konstellationen ja auch nicht so ganz trivial, was man dann eigentlich macht. Ne? Insofern, ich glaube, was die Ich bin Hanna-Initiative neben diesem offensichtlich machen, was so die persönlichen Effekte sind, auch geschafft hat, ist eben den Leuten eine informierte Entscheidung zu ermöglichen. Weil wenn man in dem System anfängt, das geht ganz vielen so, das wird auch im Gespräch schnell klar, wenn man mit Leuten drüber redet, dann sagen dir ja alle Leute, ja, du wirst es schaffen. Also wenn du es nicht schaffst, wer soll es denn dann schaffen? Also ich bin mir sicher, dass du es schaffst. Und das sind halt so, das ist die Karotte, die einem immer so vor die Nase gehalten wird, und wir rennen und rennen und versuchen, die zu kriegen. Aber wenn man das natürlich allen Leuten sagt und rein rechnerisch das gar nicht aufgehen kann, weil hunderte von Postdocs um eine Professur konkurrieren, dann ist das unfair, und es ist eben aus der Sicht vieler Leute auch einfach keine attraktive Option mehr. So schön das mit der Wissenschaft ja sein mag als Beruf, das hat ja auch sicherlich erfreuliche Seiten, das will ich gar nicht bestreiten. Aber was die Lebensplanung betrifft und die finanzielle Situation und die Zukunft, um die wir uns natürlich alle auch Sorgen machen müssen, nicht zuletzt, wenn wir Sorgeverpflichtungen haben und Menschen, für die wir verantwortlich sind, dann ist natürlich die Frage, ne, will ich mir das eigentlich antun?
Das ist, also ich kann ja mal kurz so ein Beispiel geben für so eine Erzählung, die ihr da wahrscheinlich bekommen habt, als ihr aufgerufen habt unter dem Hashtag Ich bin Anna, ich bin Hanna. Wenn ich mir meine eigene Karriere angucke, ich habe etwa 10 Jahre bis vor 2-3 Jahren an der Uni gearbeitet, an der Uni Rostock, und ich bin als von der studentischen Hilfskraft zum studentischen Mitarbeiter geworden und war natürlich mega stolz, dass ich da arbeiten konnte.
Auch so ein Vertretungsprofessor dann sogar, ne?
Später hatte ich, naja, also ich hatte nicht den Titel, Titel Vertretungsprofessur, aber de facto habe ich eine Professur vertreten, ja, am Ende dann. Aber ich bin da erstmal reingekommen und habe das als ein unglaubliches Privileg empfunden. Und ich habe auch diese Arbeit unglaublich gerne gemacht. Es hat mir großen Spaß gemacht. Aber was du sagst mit dieser informierten Entscheidung, die habe ich natürlich nicht getroffen. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das jetzt bedeutet und wie das da weitergeht. Und dass das bedeutet, dass ich am Ende nach 10 Jahren einen sehr dicken Ordner mit Arbeitsverlängerungs-, Aufstockungsverträgen und sowas habe. Also ich habe das Gefühl, ich kenne meine Sachbearbeiterin in der Personalstelle besser als manche Institutsmitglieder, ja, weil ich da 2-mal im Jahr bestimmt auf dem Kaffee saß, um wieder irgendeine Änderung zu unterschreiben. Und ich hatte die über die 10 Jahre hinweg nie einen Vertrag, der länger als 2 Jahre ging. Also noch nicht mal diese 3 Jahre, die da gesagt werden, sind oft der Fall. Weil man immer irgendwelche Jobs wieder vertritt oder dann ist wieder unklar, was mit der Professur ist, wie die weiter gestaltet wird. Und am Ende bin ich nach 10 Jahren rausgeflogen, nicht nach 12, wegen dieser Aristokratie, die in der Uni auch noch immer herrscht. Also mein Vertragsende war an den Renteneintritt meines Profs gekoppelt. Vielleicht hätte ich da sogar noch irgendwo wieder reinrutschen können, aber ich hatte irgendwann keine Lust mehr, da zu arbeiten. Und das nicht, weil ich diesen Beruf nicht gemocht hätte. Ich habe den wirklich sehr, sehr gerne gemacht, sondern wegen der Bedingungen. Und wenn ich mich frage, naja, kann ich davon nächstes Jahr noch leben? Ich habe Kinder, ich bin auch jetzt nicht bereit, für die Arbeit alles zu opfern und jetzt hier irgendwie unglaublich mobil zu sein und nochmal 2 Jahre in der Stadt zu arbeiten und dann nochmal dahin zu gehen, um irgendwann mal eine Professur zu kriegen. Und dann habe ich mir das ausgerechnet und die informiertere Entscheidung später dann nochmal getroffen und gesagt, nee, du wirst hier nicht alt in diesem System. Das kann ich weder mir noch meiner Familie antun, mich auf dieses Glücksspiel einzulassen, da nach der Professur zu suchen.
Ja, aber man sieht ja an dem Beispiel, das du jetzt bringst, genau auch das Grundproblem, dass man eben abhängig ist von der jeweiligen Professorin oder dem Professor, den du da hast. Ne? Also es kommt dann drauf an, wann geht diese Person in Rente? Und so werden eben wissenschaftliche Mitarbeiterstellen einfach betrachtet als Verschiebemasse, als Verhandlungsmasse. Also für jemanden, der auf eine Professur kommt und der oder die Person soll sich dann eben ihr eigenes Personal aussuchen können. Also wir sind nicht nur Leute, die das System verstopfen, sondern wir sind im Prinzip auch die Sklavenarmee, die dann irgendjemandem zugeordnet ist. So ist das System gebaut. Also extrem hierarchisch und dann natürlich auch mit einer Komponente, die Machtmissbrauch befördert, weil damit eine extreme Abhängigkeit von einer Person existiert.
Ja. Bevor wir jetzt zu eurem ersten Song, ihr habt ja insgesamt drei Songs mitgebracht, bevor wir jetzt zu dem ersten sozusagen nicht von euch Song kommen, zweiten Song, würde ich gerne von euch noch wissen, ich habe gelesen, 134.000 Twitter-Tweets sind damals um Ich bin Hannah herum entstanden. Das heißt, diese Geschichte, die André gerade erzählt hat, gibt es, also wahrscheinlich nicht genau 134.000 Mal, weil das wahrscheinlich mehrere Leute öfter mal getweetet haben, aber sehr, sehr oft. Also es war ja doch ein ziemlicher Twitter-Erfolg. Ich habe auch gelesen, eine Zeit lang war es einer der meist benutzten Hashtags, wahrscheinlich in Deutschland auf Twitter.
Ja, wir waren ja in den Trends ganz oben. Deswegen ist es hat es ja überhaupt diese mediale Aufmerksamkeit erreicht. Das hätten wir ja sonst gar nicht geschafft, weil vorher waren wir einfach, klar hat mal irgendwann jemand darüber geschrieben, gerade nach den 95 Thesen, der sich mit Wissenschaftspolitik beschäftigt. Aber dass das im Spiegel ist, in der FAZ, in der Süddeutschen, in den Tagesthemen, ja, das ist einfach eine Schwelle, die wir erst mit Ich bin Hannah erreicht haben.
Ja, und genau. Ich würde jetzt mal eine These vorlesen, weil ich nämlich finde, dass diese These total gut, also das ist jetzt einfach meine persönliche Interpretation, dass diese These sehr gut zu dem Song passt, den ihr mitgebracht habt. These 32 von den 95 Thesen. Der enorme Konkurrenzdruck im befristeten Mittelbau zerstört Kollegialität. Sowohl Freundschaft, die für die Psyche wichtig ist, als auch Teamarbeit, die das ganze Institut voranbringen würde. Viele der nettesten Kolleginnen sind auch die, die um denselben Job kämpfen. Wissen teilen mit Kolleginnen. Lieber nicht dank künstlicher Konkurrenz durch das Wissenschaftsvertragsgesetz. Eine von 95 Thesen und ich tatsächlich treibt mich jetzt immer wieder um, wie man Kollegialität im Wissenschaftssystem behalten kann. Und ihr habt einen Song mitgebracht, ein absolutes Brett, Sperling, Marathonmann und Kind kaputt mit Es geht. Da hören wir jetzt einfach mal rein. Achtung, es wird laut.
Und es geht! Schon wieder, ich glaub, es ist noch nicht zu spät für einen Weg, an einem
und ich stemme mich dagegen. Ihr atmet ein, ich atme aus. Zeit, die Schalter umzulegen. Nicht mehr verstecken, sondern zeigen, wer man ist. Und auch mal traurig sein, bevor man dieses Menschsein ganz vergisst.
Habt ihr das zusammen ausgewählt, den Song? Hat jemand gesagt, den Song brauchen wir, warum diesen?
Ja, das kann ich sagen. Also dieser Vorschlag stammt von mir. Also wir haben uns natürlich darüber ausgetauscht, welche Songs wir nehmen, aber den habe ich reingebracht, weil Sperling ist für mich so die Entdeckung der Saison. Also ich kenne die noch gar nicht so lange, aber eine Kollegin hat tatsächlich sehr kollegial ihr Wissen über Musik mit mir geteilt und mir gesagt, hör dir das doch mal an. Und ich war entzückt, gerade von diesem wirklich wunderbaren Song. Also es gibt ja sehr viel weitere. Und wir waren uns da relativ schnell einig, aha, da sind Texte drin, irgendwie erinnert uns das an die Wissenschaftsbranche. Also da gibt es halt so Texte und deswegen kam dieser Song so in die engere Auswahl. Zitat, es ist auch gerade so genug, um noch nicht aufzuhören, aber zum Weitermachen reicht es nicht mehr aus. Das beschreibt meines Erachtens relativ gut. Ein Zustand für viele Postdocs in Deutschland, wo man eben an so einem Punkt ist und denkt, man ist noch hier irgendwie im System, aber reicht das jetzt eigentlich? Und das ist ja viel Zwiespalt. Wie lange soll man es eigentlich versuchen? Und vor allen Dingen soll man das um jeden Preis? Und dann gibt es die nächste Zeile. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät für einen Weg alleine raus. Und das ist ja der Punkt. Informierte Entscheidungen treffen, diese Sache. Und über Druck wird dort gesprochen. Es ist nichts, nur ein bisschen mehr Gewicht, bis mein Genick bricht. So ist das Gefühl, oder zumindest viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich danach über diesen Song gesprochen habe, weil es mich umtreibt, haben sich da drin wiedergefunden. Und das ist natürlich sensationell. Wir haben ja einen Song, der irgendwie WissenschaftlerInnen anspricht, die in einer noch nicht entfristeten Phase sind. Und dann guckt man sich mal an, Sperling, wo kommt, also ich meine, die haben ja viele solche Texte, das ist ja auch vom musikalischen Ausdruck her ganz interessant. Ein Cello ist dabei und so etwas, also eine Besetzung für so ein Post-Hardcore-Band, die nun gar nicht so häufig ist. Und dann fragt man sich, wo haben sie denn eigentlich die Inspiration her für solche Texte? Und weil in den meisten Texten geht es ja um Depressionen, Ängste, Zweifel oder solche Geschichten. Naja, und dann habe ich mich da natürlich auch mal eingelesen und der Sänger arbeitet wohl als Altenpfleger. Also und da hat er relativ viele Inspirationen her. Das muss man sich mal vorstellen. Also man fühlt sich als Wissenschaftler offensichtlich von Texten, die eher einem Berufszweig, die sich mit den letzten Tagen des Lebens auseinandersetzen, inspiriert. Also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum wir jetzt nicht Scooter, Hyper, Hyper oder so etwas ausgewählt haben als Song. Das wäre wahrscheinlich eher die Ankündigungsmelodie von irgendeiner Agenda eines Ministeriums oder so wenig Text, aber viel, viel Bum-Bum. Also insofern, es lag einfach so auf der Hand. Und dann das Video, es gibt ja auch ein Musikvideo dazu, das spielt an einer verlassenen Bushaltestelle. Also auch die Fernpendler und so etwas, die permanent an irgendwelchen Haltestellen stehen, dürften sich wahrscheinlich in Song und im Video wiederfinden. Und da gäbe es ja noch ein paar mehr Textstellen. Ich habe jetzt ja nur die Highlights aus den Lyrics rausgesucht, die dieses sich drin wiedererkennen Gefühl herausgelöst haben.
Ja, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Entdeckung. Ich kannte Sperling vorher auch noch nicht. Du, Daniel?
Nee, aber dafür machen wir ehrlich gesagt hauptsächlich diesen Podcast.
Ja, genau, aus egoistischen Motiven.
Mittlerweile entdeckt haben und das ist ja auch ganz interessant und uns ja dann auch immer mal wieder MusikerInnen eingeladen haben. Und ich hatte jetzt gesehen, was so die Klickzahlen von diesem Video sind, von Sperling. Die gibt es auch schon sehr lange, 2011 gegründet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, die gar nicht so sehr in wechselnde Besetzung. Marathonmann sind Leute auch wieder rausgegangen aus der Band. Und das ist ja auch noch, was ich dachte, ne? weil ich kann mir sehr gut auch vorstellen, dass die auch als Band, weil du hast es ja gerade gesagt, nebenbei oder wahrscheinlich arbeitet der hauptamtlich als Altenpfleger und nebenbei versucht der Musik zu machen. Also, dass wahrscheinlich diese prekären Bedingungen des eigenen Kreativseins und der eigenen, also das, was sie eigentlich lieben, nicht das ist, was ihnen ihren Erwerbsalltag, das kommt sozusagen in der Musik nochmal erschwerend hinzu. Ne? Also ich denke, diese Exit-Frage kennen diese Bands auch. Und das hatten wir eben auch hier im Podcast immer mal wieder. Also, dass wir immer wieder Leute hatten, die eigentlich auch immer an diesen Zweifeln sind, bleiben wir eigentlich drin im System. Aber ihr Lieben,
ist darauf hat ja eigentlich auch Herbert Grönemeyer in der letzten Folge so verwiesen. Das ist vor allem für den Nachwuchs halt in der Musik auch. Also, es gibt eigentlich ziemlich viele Parallelen, dass man eben auch zwar das, was man da leidenschaftlich macht, wo man weiß, das kann man auch in einer gewissen Qualität machen, das hat sogar eine Reichweite. Ich entwickle mich hier gerade als Künstler, genau wie wir uns als Wissenschaftler entwickeln mit der Zeit. Aber ich merke, irgendwann kommt die Entscheidung, kann ich das noch fortführen oder nicht? Und das ist so wie Amrei das gerade auch sagte, dass das dann eigentlich ein Privileg ist, überhaupt Wissenschaft oder Musik machen zu können, wo man gucken muss, wie lange kann ich mir das leisten? Habe ich irgendwie was, wo ich mich zusätzlich mit absichern kann? Ist das jetzt hier ökonomisch so prekär, dass ich sagen muss, Notbremse, ich breche das ab, ich mache was anderes.
Aber sag mal, wie ist es denn bei euch? Ihr habt ja jetzt hier dieses Netzwerk sozusagen gegründet. Also ihr habt ja Kollegialität und Kollektivität und Unterstützungsstrukturen geschaffen. Also bringt euch das was? Es hält euch doch eigentlich von dem Arbeiten ab.
Es ist halt einfach in unserer Freizeit, ne? Also das muss man ganz klar sagen. Das ist unser exzentrisches Hobby, das zu machen. Und letztlich würde ich sagen, jetzt für mich gesprochen, das ist auch etwas, aus dem ich sehr viel rausziehe, weil das halt einfach ein Gefühl von Selbstwirksamkeit ist, was ich in der Wissenschaft häufig so nicht habe und weil ich auch gelernt habe, was ich so kann. Also eigentlich in der Akademie kriegt man ja immer eigentlich gespiegelt, es ist zwar, also bleib mal drin, weil gut genug bist du, um es schaffen zu können. Das ist das, was ich eben sagte so, also die Karotte, die ist schon da. Aber trotzdem ist es ja jetzt auch nicht der Hort der Anerkennung und Wertschätzung, eher im Gegenteil. Also allein schon auch so strukturelle Formen der mangelnden Wertschätzung, so wie dass wir alle es ja kennen, dass wir den neuen Arbeitsvertrag, auf den wir jetzt sehr dringend warten, häufig erst einen Tag, bevor der überhaupt losgeht, unterschreiben. Also ganz viele Leute müssen sich ja arbeitslos melden, weil sie einfach Wochen und Monate hoffen, dass rechtzeitig dieser Arbeitsvertrag auf dem Tisch liegt, damit es keine Vertragslücke gibt. Und da fängt es ja schon an. Also das ist ja, das muss ja so nicht sein, ne? Es ist ja völlig schräg. Oder auch die Frage, wann bekommt man eigentlich Bescheid, wenn man sich irgendwo beworben hat, sei es um eine Professur oder um eine Stelle, kriegt man da überhaupt Bescheid? Und häufig ist es ja so, also wir schildern das ja auch gelegentlich in den sozialen Medien, dass wir dann nochmal wieder so einen Brief aus dem Briefkasten fischen, wo dann von irgendeiner Professur die Rede ist, die nun jetzt besetzt sei und man habe sie jetzt nicht bekommen und man muss dann erstmal überlegen, was war denn das nochmal? Habe ich mich da echt beworben? Aha, interessant, weil das einfach 2,5 Jahre her ist, dass man sich da beworben hat. Und das sind eben alles so Dinge, die auch im Übrigen ja jetzt nicht international in dieser Weise so stattfinden. Also soweit ich das höre, ist es in anderen Ländern durchaus auch denkbar, dass man Leuten etwas eher Bescheid gibt, dass und ob sie diese Stelle jetzt bekommen. Und das ist in Deutschland aber anders. Und all diese Dinge sind natürlich einfach nicht schön. Und wenn man so sozialisiert ist in so einem System, und dann eben, Christine hat da mal einen schönen Text drüber geschrieben, es ist also dieses einerseits den Leuten zu suggerieren, ihr könnt nichts anderes und draußen ist es auch doof und andererseits auch den Leuten zu suggerieren, ihr seid eigentlich auch nicht gut genug für die Wissenschaft, also vielleicht so gerade so, um drin sein zu können, aber ihr seid halt, ihr müsst halt noch mehr geben, also ihr müsst noch mehr Gas geben, damit ihr es jetzt schaffen könnt. Das ist irgendwie so eine perfide Kombination, zumal die Leute, die einem sagen, draußen ist es ganz schlecht und das kannst du auch alles eh nicht, sind ja in der Regel Leute, die selber nie draußen waren, die also immer in Akademia waren, die überhaupt keine Ahnung haben vom allgemeinen Arbeitsmarkt und anderen Branchen. Aber wie emphatisch mir schon davon abgeraten wurde, Amrei, das ist nichts für dich, da wirst du nicht glücklich, wo ich denke, erstaunlich, ne? Also ich würde mir selber nicht anmaßen, das über mich zu sagen, und ich kenne mich ja auch ganz gut, aber Dritte, die jetzt irgendwie in diesem System unterwegs sind, Wissenschaft, ne, die unterstellen, dass das alles irgendwie nicht sei. Und das hat natürlich auch eine Funktion, nämlich, dass ich am Ball bleibe und dass ich in diesem System weiterhin alles gebe. Und ja, das ist eben natürlich bei Aktivismus nicht anders. Also da haben wir auch alles gegeben, würde ich jetzt mal sagen. Also das geht dann auch an die Grenzen zum Teil. Also jedenfalls kann ich für mich sprechen, dass das auch natürlich wirklich sehr fordernd ist. Und die Taktung, sei es jetzt, was journalistische Anfragen betrifft oder politische Anfragen und Gespräche und sowas ist ja häufig so. Also wenn wir eine journalistische Anfrage bekommen, dann müssen wir die am selben Tag beantworten. Und jetzt zuletzt habe ich regelmäßig Interviews am selben Tag noch freigegeben zum Teil. Also das heißt, man muss dann einfach alles stehen und liegen lassen. Alles, was sonst noch anliegt, macht man dann nachts oder am Wochenende oder sowas und muss das dann dazwischen schieben.
Ihr habt das mal sehr schön beschrieben, ich glaube auch in dem Buch, was ja erschienen ist, dass diese Arbeit, also diese Arbeit für Ich bin Hanna, findet sozusagen zwischen 4.30 Uhr und 8.30 Uhr statt. Der Podcast wird jetzt um 8.30 Uhr aufgenommen, das heißt, der Aktivismus ist jetzt sozusagen vorbei. Jetzt kommt Wissenschaftskommunikation, würde ich mal sagen, und dann geht es um 10 Uhr in die Lehre wahrscheinlich oder so.
Nee, dann geht es zum Zahnarzt in meinem Fall. Aber ist ein anderes Thema.
Sebastian, also, du hast dich gerade... Ja,
ja. Diese Sache, ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese Thesen, die wir da zusammengefasst haben, da sind wir die Herausgeber. Wir haben zusammengefasst, ja, was die Leute im Netz geschrieben haben. Ich möchte sehr betonen, dass wir es nicht für richtig halten, unkollegial und nicht kollegial Wissen nicht zu teilen, sondern gerade im Gegenteil. Aber dieser Aspekt, den du da angesprochen hast, weist natürlich über etwas hinaus, nämlich das Folgende. Uns wurde dann ja nun häufig vorgeworfen, aha, die wissenschaftlichen Mitarbeiter schon Ende 30 und schon wollen sie eine entfristete Stelle haben. Wahrscheinlich wollen sie auch noch einen Pony und einen Kasten Bier oder so etwas. Also, das geht ja hier nicht nur um individuelle Schicksale, das geht es auch. Sinnvolle und vernünftige Arbeitsplätze ist ein Wert für sich. Aber wir sehen da natürlich genau an dieser Aussage, wie diese Konstellation für die Wissenschaft als Ganzes schädliche, strukturell schädliche Konsequenzen hat. Wenn WissenschaftlerInnen aus Angst vor Konkurrenz, also aus Existenzangst glauben, Wissen nicht mehr teilen zu können, dann fährt das System an die Wand. Dann können wir so viel Kohle in die Wissenschaft stecken, wie wir wollen. Das ist nicht der Sinn der Geschichte. Und das haben ja auch verschiedene Studien gemacht. Also angesichts dieser Arbeitsbedingungen, wie kann da überhaupt noch disruptive Forschung entstehen? Das sind ja keine Sachen, die wir uns ausdenken. Also es gibt Studien vom Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulforschung und Entwicklung. Was hat es herausgefunden? Was sind die größten Innovationshemmnisse im MINT und im Wissenschaftsbereich? Natürlich die Fluktuation. Also man hat in manchen Bereichen schon gar nicht mehr die Möglichkeit, Teams so lange zusammenzuhalten, dass Grundlagenforschung in irgendeiner Weise fortgesetzt werden kann. Und da sehen wir das strukturelle Problem, was über das Individuelle hinausweist.
Genau, also es untergräbt im Prinzip Kollegialität, ne? Also und insofern ist das, was wir machen, Ich bin Hanna, natürlich auch einerseits ein Weg, um diese Probleme zu formulieren, um darauf aufmerksam zu machen, aber andererseits eben auch eine Möglichkeit, Solidarität und Vernetzung wieder zu schaffen. Natürlich auf einer anderen Ebene, weil bei uns geht es nicht um das Teilen von Forschungserkenntnissen, aber überhaupt, das ist ja das, was wir immer wieder hören, wenn wir irgendwo sind, dass Leute uns dann sagen, erst durch eure Initiative habe ich verstanden, dass es nicht an mir liegt, sondern dass es ein strukturelles Problem ist und dass alle irgendwie in diesen Zwickmühlen stecken in der einen oder anderen Weise. Ja. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger, verbindender Faktor, der wirklich einen Unterschied macht.
Ja, ich meine, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das so auch vielleicht für unsere Hörerinnen nochmal, dass man das so klar hat. Wissenschaft, also, dass diese Idee, wie man da Wissenschaft verwalten, weil komplett entgegen dem tritt, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, weil Wissenschaft funktioniert, kann nur über Teamarbeit funktionieren, außer man ist vielleicht Niklas Luhmann, der irgendwie sich alleine in seinen Zettelkasten eingeschlossen hat, aber Wissenschaft ist eigentlich Teamarbeit und ich glaube, was ich immer merke, wenn ich mit Studierenden zusammenarbeite, Wissenschaft lebt vor allen Dingen davon, dass man Fehler macht und die dann erkennt und dann das Experiment nochmal neu macht, um dann irgendwann rauszufinden, wie es funktioniert. Und dafür braucht man Zeit und dafür braucht es Fehlerkultur. Und das beschreibt ihr ja auch sehr, 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 sehr gut, auch ich habe das verstanden, ne? Also sozusagen ihr in dem Buch, wo ihr zusammenfasst, was viele Menschen geteilt haben, dass diese Art und Weise, wie wir Wissenschaft in Deutschland managen, auch dazu führt, dass wir immer die gleichen langweiligen Ergebnisse bekommen, die man halt schnell veröffentlichen kann, die halt irgendwie ohne großen Widerstand beforscht werden können, die dem Mainstream entsprechen. Und das natürlich eigentlich tatsächlich wissenschaftsfeindlich ist. Ja, weil Wissenschaft muss eigentlich immer nach neuen Fragen, also muss immer neue Fragen
finden. Obwohl ich sagen würde, das wirkt subtiler. Also mir hat noch niemand gesagt, mach mal irgendwas Mainstreamiges, damit kommst du besser an oder so. Aber es ist so. Aber ich kenne das auf jeden Fall, dass wenn ich auf eine Konferenz fahre oder so, dass es dann schon Kollegen gibt, die mir sagen, Naja, sei mal vorsichtig mit der These. Die ist vielleicht entweder noch nicht fertig oder die ist ganz schön gut. Die willst du doch noch veröffentlichen. Vielleicht solltest du die jetzt noch nicht diskutieren. Oder so weit sind wir noch gar nicht. Vielleicht sagen wir das jetzt auch nicht. Und dann wird so sortiert, was so sagbar ist öffentlich und was nicht, vor der eigenen Community. Dabei fahre ich ja auf eine Konferenz, um Feedback zu kriegen, um auch Kritik zu kriegen oder um zu hören, ja, das ist total gut, da an der Stelle bin ich auch gerade und ich habe noch den und den Gedanken dazu, um das irgendwie weiterzuspinnen. Und das wird dadurch so ein bisschen untergraben. Und ich habe für mich einen Umgang damit gefunden, dass ich sage, ich ignoriere das einfach. Also da ist was dran, ne, dass es diese Konkurrenz gibt und dass eventuell jemand etwas vor mir schneller publizieren könnte und durch meinen Gedanken noch profitiert oder so. Ist mir aber egal. Also ich ignoriere das weg und schiebe auch diesen ganzen Konkurrenzgedanken mit den Leuten, wenn ich am Institut zusammensitze, bei der Mittagspause oder wenn irgendwie Kollegen zusammen bin. Das tue ich in irgendeinen Teil meines Gehirns, wo es gut verborgen ist, weil es ja die ganze Kultur, den ganzen Spaß an der Sache auch kaputt machen würde. Und trotzdem gibt es das. Also irgendwo ist es dann, also wenn wir uns dann später in irgendwelchen Berufungsverfahren wieder treffen oder so, dann ist es natürlich ganz offenbar, wenn man dann mit Leuten zusammensteht, die man ja eigentlich kennt und mag und jetzt aber wirklich gelistet wird mit denen zusammen.
Ich würde gerne, bevor wir zu eurem zweiten externen Song sozusagen kommen, noch eine andere Frage stellen. Ihr habt ja als Ich bin Hannah gestartet und dann ist aber auch noch hinzugekommen, Ich bin Reyhan. Könnt ihr was dazu sagen, wie das entstanden ist?
Ja, Reyhan Şahin hat ja dankenswerterweise diesen Hashtag eingeführt und gesagt, ich bin eben nicht Hannah, sondern für mich greifen noch ganz andere strukturelle Problematiken, also Diskriminierung und so weiter. Und das war wirklich sehr eindrücklich. Also wir haben in unserem Surkamp-Buch zu Ich bin Hannah auch ihren initialen Thread, mit dem sie diesen Hashtag eingeführt hat, mit ihrer Genehmigung abdrücken dürfen. Und ich habe den auch immer mal vorgelesen, wenn wir aus dem Buch was gelesen haben. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich das lese, weil ich das einfach wirklich on point finde und wichtig, dass sie das angestoßen hat und eben darauf aufmerksam macht. Das war ja auch das, was ich jetzt über meine Biografie eingangs schon gesagt hatte. Ich hatte einfach extrem viele Startvorteile und Leute, die das nicht haben und die in diesem System noch zusätzlich benachteiligt werden, für die ist es noch schwieriger. Und ich glaube, das muss eben uns allen auch klar sein. Also es wird immer von Diversität gesprochen. Das ist ein Riesenthema an Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen. Die schreiben sich das gerne auf die Fahnen und gleichzeitig ist aber das System so gebaut, dass Diversität eigentlich behindert wird. Und das ist etwas, was, glaube ich, immer noch nicht alle auf dem Schirm haben. Also dieses ganze verrückte Narrativ der Bestenauslese, wo dann irgendwie die Idee ist, ja, die besten Leute setzen sich durch. Das setzt ja voraus, dass quasi alle so an der Startlinie stehen und unter den gleichen Voraussetzungen dann losrennen. Und das berücksichtigt gar nicht, dass einige Leute sich erstmal 5 Stunden irgendwo durch irgendeinen Unterholz schlagen müssen, um überhaupt zu der Startlinie zu kommen, weil halt einfach die gesellschaftlichen Probleme ja schon viel früher anfangen. Also wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Menschen, die keinen akademischen Hintergrund haben, also Arbeiterkinder zum Beispiel, einfach signifikant seltener insbesondere in den höheren Stufen des Bildungssystems dann reüssieren können. Die werden einfach vorher schon ausgebremst. Also das fängt letztlich ja schon in den frühen Bildungsstufen an. Und wer dann überhaupt sich dann im akademischen System noch durchsetzen kann, das sind sowieso dann schon sehr wenige. Insofern ist das, denke ich, auch etwas, was immer mit berücksichtigt werden sollte. Abgesehen davon, um das vielleicht auch noch zu sagen, wir reden viel über Internationalisierung, auch aus guten Gründen. Gleichwohl ist es eben auch so, dass beispielsweise Leute, deren Aufenthaltsstatus daran hängt, ob sie einen Arbeitsvertrag haben, nochmal auf einer anderen Ebene abhängig sind. Also das heißt also, diejenigen, die wir jetzt hier angeblich mit offenen Armen empfangen, was man ja auch schon stark bezweifeln muss angesichts der politischen Situation, ist es bekanntermaßen ja auch so, dass Leute aus dem Ausland sich fragen, ob sie hier überhaupt sicher arbeiten können. Auch dazu gab es alle möglichen Medienbeiträge auch schon, also dass man in manchen Bundesländern sich eben überlegen muss, ob man da abends nach dem Abendessen noch nach Hause gehen kann, ohne bedroht zu werden, wenn man aus dem Ausland hierher kommt. Und das sind ja Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass diese prekäre Beschäftigung diese Personengruppe besonders krass trifft. Und deshalb finde ich es auch immer etwas fragwürdig, wenn diese Internationalisierungs Bestrebungen dann so vorgebracht werden und man sagt, ja, Deutschland ist ein ganz tolles Land für internationale Forschende. Und ich denke mir immer so, naja, was bieten wir denen denn? Wir bieten denen eine wackelige Position, wo sie dann am Ende Angst haben, dass sie ihr Forschungsprojekt hier gar nicht zu Ende führen können, weil sie hier aus dem Land rausfliegen. Und das ist ja irgendwie jetzt keine besonders faire Sache, ne? Also man lockt die Leute hierher und behandelt sie schlecht und sie sind dann unter großem Risiko hier an ihrem Projekt zugange und unter Umständen können sie das gar nicht abschließen. Also das finde ich aus moralischer Sicht auch extrem fragwürdig.
Ja, und es ist ja einfach der Aufenthaltsstatus, der dran hängt, aber die sind eben auch nochmal in einer viel, viel größeren Abhängigkeit von ihren Profs. Also wenn sie dann irgendwelche Leute aus Indien oder so holen, ne, das ist dann nicht viel besser, als wenn die bei irgendeinem Essensausfahrdienst arbeiten, weil die kennen dann hier die Sprache, die können vielleicht die Sprache nicht, die kennen die Gesetzeslage nicht. Das heißt, die müssen alles glauben, was ihnen ihr Prof erzählt, was normal ist im System. Die haben also auch, die sind ja auch Leute, die unsere Initiative viel weniger wahrnehmen. Ich meine, wir haben manchmal ein bisschen was auf Englisch, aber trotzdem im Großen und Ganzen erreichen wir die nicht in dem Ausmaß. Das heißt, bis die überhaupt mal checken, dass das ein Problem ist, dauert es viel, viel länger. Und wenn ja, wissen sie nicht, an wen sie sich wenden sollen. Und man kann immer sagen, naja, wenn du jetzt nicht machst, was ich dir sage, kriegst du halt keinen neuen Vertrag. Oder die stehen dann plötzlich vor der Erkenntnis, ach ja, der Vertrag kann nicht mehr verlängert werden. Ich dachte, das geht hier endlos. Also das heißt, das sind eine sehr, sehr vulnerable Gruppe, einfach weil sie gar nicht die Informationen haben und dann sehr stark abhängig sind von den wenigen Menschen, mit denen sie zu tun haben.
Ich muss mich mal daran denken, Magda Nowitzka, die ja auch schon hier im Podcast mal Gast war, ziemlich am Anfang, zweite Folge. Magda Nowitzka kam an die Humboldt-Universität und hat ein internationales Forschungsprojekt mitgebracht, ein ERC-Projekt, also ein ziemlich gut finanziertes Projekt, und wollte internationale MitarbeiterInnen einstellen und fiel aus allen Wolken, als ich feststellte, das war so 2012, dass es keine englischsprachigen Arbeitsverträge gab. Es gab nur deutschsprachige. Mhm. Und dann hat Magda angefangen, dafür zu sorgen, dass es jetzt Arbeitsverträge gibt, die man auf Deutsch oder Englisch haben kann. Ich kann sein, dass sogar mittlerweile in anderen Sprachen noch, aber auf jeden Fall Deutsch und Englisch. Und das war 2012, 2013, hat auch natürlich ein paar Jahre gedauert, bis das dann durch alle Räte, Fakultätsrat. Ich habe gestern euer Fakultätsrats Blue Sky Tweets gelesen, also durch alle möglichen Gremien, die einem auch noch zu unserer Arbeit hinzukommen, durch war. Und jetzt gibt es dann so seit 10 Jahren, also Humboldt-Universität Berlin hat seit ungefähr 10 Jahren englischsprachige Arbeitsverträge für internationale Studierende. Nur um das einfach mal klar zu haben, worüber wir da sprechen. Vielleicht noch ganz kurz, Rayhan Shahin, also für die, die es nicht wissen, das ist eine promovierte Linguistin, wenn mich nicht alles täuscht, die auch sehr bekannt dadurch geworden ist, dass sie Lady Bitch Ray war und da mit so feministischer Rap-Musik doch relativ berühmt geworden ist und eigentlich ein perfekter Gast wäre nochmal für unseren Podcast, André. Ne?
Oh ja.
Also können wir nochmal, ich muss da eigentlich auch unbedingt mal einladen. Habe ich schon immer mal wieder gedacht. Wollen wir mal noch zum letzten Song gehen, der ich ehrlich gesagt sagen muss, ich liebe solche Musik. Vielen Dank, wie auch immer sie mitgebracht hat. Tina Dicko und jetzt habe ich den Namen ihres Mannes nicht aufgeschrieben, Helgi Jonsson, glaube ich. Ja. Genau, die auch noch wunderbarerweise in Reykjavik leben, also in dieser wunderbaren Stadt, wo man jetzt gerade Polarlichter sehen kann, kann man hier aber auch sehen. Und die haben einen Song mitgebracht, der heißt No Time to Sleep. Und da hören wir jetzt mal rein und dann sagt uns doch bitte, warum dieser Song.
So who's gonna sing a song of faith if no one prays for anything that can't be bought and sold? And who's gonna tell the story straight? Does anyone believe there's still a story to be told? But somewhere along the line you just stop walking. When the undercurrent got too strong. But someday a lonesome busker will come knocking, yeah, with a soft and long forgotten song. That you got no one to follow, and no one will follow you. But ain't that a relief? That everything and everyone must grow in opposition to resistance and contradiction. This ain't no time to go to sleep. No. This ain't no time to go to sleep. This ain't no time to go to sleep. This ain't no time to go to sleep.
Ja, aus vielen Gründen habe ich hänge ich sehr an diesem Song und habe den mitgebracht. Also Tina Dico kenne ich schon ziemlich lange, auch über diesen Song Count to Ten. Und dann war es so, dass ich mal auf einem Konzert war von Glenn Hensard, auch sehr hörenswert. Und dass sie da Support war, was ich gar nicht wusste. Also ich bin da hingegangen und dann stand die da plötzlich. Und es war auch noch interessant, weil sie nämlich irgendwie war ihr Gepäck nicht mitgekommen. Und sie stand da so und sagte so, sorry, ich stehe jetzt hier in Jogginghose. Ich bin jetzt hier halt viel unterwegs und ich war im Konzert. Ich konnte mich jetzt leider nicht anziehen, weil mein Koffer ist irgendwo verloren gegangen und hat dann eben unter anderem auch dieses Lied gespielt und viele andere. Und was ich an diesem No Time to Sleep halt einfach großartig finde, also erstmal mit Blick auf unsere Initiative, das ist jetzt weniger die Arbeit in der Wissenschaft als die Ich bin Hanna-Initiative, die ich da so im Blick habe, wenn ich den höre. Also es fängt ja an mit Who's gonna sing a song of change if no one can imagine life outside the beaten track. Und immer dann, wenn Leute sagen, was habt ihr denn eigentlich erreicht? Es ist ja immer noch keine Gesetzesreform da und was hat das denn alles gebracht und so, dann würde ich sagen, es hat eine ganze Menge gebracht, weil als wir angefangen haben, das können sich Leute heute nicht mehr vorstellen nach bald 6 Jahren, ja, aber als wir angefangen haben, das Ganze zu machen, haben die Leute uns behandelt, als hätten wir den Verstand verloren. Weil einfach die Idee, dass wir jetzt sagen, man kann Wissenschaft anders organisieren, das muss alles so nicht sein und das ist auch nicht fair und das muss man auch nicht hinnehmen, sondern man kann das ändern, die ist auf ein solches Entsetzen gestoßen. Und es gab so viele Leute, die dieses System wirklich mit größter Euphorie verteidigt haben. Das ist das beste System. Es ist alternativlos, war zu lesen in den Medien und so weiter. Also, ne, es gab wirklich ganz wenig Leute, auch insbesondere aus den etablierten Bereichen der Wissenschaftspolitik, die gesagt haben, ja, ihr habt recht, sondern überwiegend war das so, als hätten wir jetzt einfach wirklich was völlig Absurdes vorgeschlagen. Und heute sprechen wir darüber, dass der Wissenschaftsrat beispielsweise im vergangenen Sommer ein Papier veröffentlicht hat zu Personalstrukturen. Der Wissenschaftsrat ist jetzt ein ganz wichtiges Gremium, denke ich, in Deutschland, aber jetzt auch nicht dafür bekannt, sozusagen die risikoreichsten, innovativsten Reformideen voranzutreiben, zwangsläufig, sondern das ist alles schon eher zurückhaltend und an den aktuellen Strukturen orientiert. Und hier wird aber gesagt, es soll eigentlich die Regel sein, dass man nach der Promotion dann eine unbefristete Stelle bekommt. Also was das für eine große Nummer ist von, was wollt ihr denn da eigentlich? Das ist doch völlig absurd, zu, okay, ihr habt recht und niemand wird das mehr bestreiten wollen. Es ist halt wirklich, es hat einige Jahre gedauert, aber es ist ein Riesenschritt. Und deshalb habe ich bei diesem Satz immer dran gedacht, dass das halt einfach wirklich an unsere Initiative erinnert. Und dann dieses Somewhere along the line you gave up asking when it got a little too complex, finde ich auch sowohl, das haben wir ja gerade schon gehört, in Bezug auf die individuelle Perspektive. Die Leute wissen gar nicht so genau, wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eigentlich funktioniert. Die haben vielleicht immer noch aufgegeben, weil sie denken, das ist alles zu kompliziert. Und das gilt auch auf der aktivistischen Ebene oder der Ebene von Wissenschaftspolitik. Das ist halt auch alles furchtbar kompliziert. Also was wir ja seit Jahren machen, ist uns in Forschungsfinanzierung reinarbeiten, in die Gesetzeslage. Gesetzeslage heißt nicht nur WissZeit-VG, das heißt zum Beispiel auch Hochschulgesetz, das heißt Lehrverpflichtungsverordnung und so weiter. Also das ganze System ist unglaublich komplex, auch mit den verschiedenen Stellentypen und sowas, Haushaltsstellen, Drittmittel und so weiter. Und das alles zu wissen, wie das funktioniert und warum bestimmte Sachen auch nicht funktionieren, das ist einfach irre kompliziert. Und das führt natürlich auch dazu, dass für die Einzelnen häufig dann ein ganz großes Fragezeichen da ist, was da eigentlich genau die Rahmenbedingungen der eigenen Arbeit sind. Und schließlich, und das ist die letzte Assoziation, die habe ich eben schon angedeutet, This ain't no time to go to sleep, ist ja der Refrain sehr eingängig und in den Zeiten, in denen die Taktung so war, dass es praktisch keinen Schlaf gab und dass ich im BMBF damals saß, es gab da ja so ein Gespräch, nachdem das Eckpunktepapier der Ampelregierung nicht so gut angekommen ist, um es mal vorsichtig zu sagen, in der wissenschaftlichen Community und an einem Wochenende quasi abgeräumt wurde, also der Staatssekretär damals Jens Brandenburg hat das dann an einem Sonntagabend zurückgezogen und das führte für uns alle dazu, dass wir plötzlich sehr, sehr viele Presseanfragen hatten. Ich bin dann auch nach Berlin gefahren, saß im BMBF, also damals hieß es noch so, wie gesagt, ohne Raumfahrt und so, habe dann direkt danach ein Interview gemacht und O-Ton und zum Teil dann auch so Radio-Interviews irgendwie vor 7 Uhr morgens, was jetzt, also live, ne, wo man denkt, ach, das ist jetzt nicht meine Lieblingszeit, ehrlicherweise. Und da kam der Schlaf kurz, aber man muss sich dann ja irgendwie auch, also ich muss dann, braucht dann irgendwas, was mich da durchträgt. Und das sind eben einerseits dann solche Songs, wo ich denke, okay, das ist jetzt eine Phase, wo es sich lohnt, da durchzupowern, um was zu erreichen. Und andererseits, und da sind wir wieder beim Thema Solidarität, also Christine und Sebastian, ohne euch hätte ich längst keine Lust mehr gehabt, das weiterzumachen. Aber eben natürlich auch die großartige Community, ne? Also die einfach das alles begleitet seit vielen, vielen Jahren. Und inzwischen sind es nicht mehr 134.000 Tweets, sondern weiß ich nicht, wie viele 100.000 Posts, das kann man kaum noch ermessen, weil vieles auch gelöscht ist bei ehemals Twitter, jetzt X, sind wir ja alle nicht mehr zugegen aus Gründen. Aber das, was bei Blue Sky und LinkedIn und auch im Kleinen bei Veranstaltungen an irgendwelchen Standorten, Universitäten und so passiert, da ist so viel los und die Leute bleiben alle mit uns dran. Und da ist es dann zwar manchmal auch eine Frage des Durchhaltens und da muss man dann auch irgendwie gucken, wie man da gut durchkommt. Aber es hilft einfach enorm, dass man das Gefühl hat, es gibt eine solidarische Community und die hat richtig
da was zu tun. Ich wollte kurz darauf eingehen, ne? weil André das gerade angesprochen hatte. Du hast dich ja auch sehr stark dafür engagiert, dass Wissenschaftsinstitutionen aus X rausgehen oder damals noch Twitter und jetzt bei Blue Sky sind. Und vielleicht, also das würde ich jetzt mal machen, auch nochmal so einen Aufruf für alle, die uns hören. Verlasst dieses Shit-Twitter und kommt zu Blue Sky. Da sind tatsächlich genau die interessanten Diskussionen, die es vorher auch schon gab, ohne den ganzen Müll. André, du wolltest was.
Ja, also Werbeblock für Blue Sky, okay, nehme ich mit.
Du bist doch noch nicht André, deswegen.
Ich bin da noch nicht, nee, aber ich war auch noch nie bei Twitter, von daher, genau. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Was wollte ich sagen, genau, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, dass nämlich diese Komplexität und verbunden mit in Verbindung mit der Prekarität, also mit prekär, wir sind ja nicht prekär, weil wir schlecht bezahlt werden, sondern weil wir keinen Horizont haben. Wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Also wir haben nicht 5 Jobs und müssen uns irgendwie über Wasser halten oder so, sondern wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht und wie lange uns das System noch trägt. Aber diese Kombination, also man ist irgendwie prekär beschäftigt und es ist ein sehr komplexes System, hat bei mir dazu geführt, dass es mir sehr schwer fiel, mich irgendwie mit meinen Interessen zu organisieren. Also ihr habt mir als Initiative da sehr weitergeholfen, allein um irgendwie so ein Bild zu geben, okay, also dieses, ja, ich bin hier nicht alleine, es gibt nur andere mit diesem Problem. Weil lange dachte ich, man kennt ja auch in seinem Umfeld jetzt noch nicht so viele, die in diesem Wissenschaftssystem beschäftigt sind, je nachdem, wo man so herkommt. Dachte ich, ich habe hier ein ziemliches Spezialproblem. Und für mich war es immer wichtig, ja klar, geht man in die Gewerkschaft und dann war ich in der GEW und dann ging es immer um Tarifverhandlungen. Die haben mich eher so am Rande interessiert. Und dann gab es immer irgendwie in den Newslettern von der GEW so einen kleinen Absatz zu, ja, Verhandlungen im Wissenschaftssystem, auf Landesebene, auf Bundesebene. Aber so richtig fühlte ich mich da nie angesprochen und ich hatte nie einen Ort, an dem meine Probleme verhandelt wurden. Mit euch habe ich zumindest eine Idee davon gegeben, dass es diesen Ort geben könnte. Ihr seid ja, eigentlich, also ihr macht ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Steht dahinter auch ein Netzwerk, irgendwie eine Vernetzung aus den Betroffenen? Habt ihr da auf dem Gebiet Fortschritte machen können? Außer jetzt auf Twitter, dass sich, weiß nicht, lokale Gruppen an Universitäten gegründet haben oder ähnliches?
Ja, das gibt's schon, aber ich meine, das gibt's ja auch, das ist ein Phänomen, das gibt's ja auch schon lange vor uns. Also wenn man ans Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft denkt und die ganzen Mittelbauinitiativen, die da drunter sind, also diese Versuche, sich vor Ort irgendwie zu vernetzen und dann eben intern was zu organisieren oder sowas, die gibt es schon. Aber ich glaube, was eben wirklich schwierig ist, und insofern passt dieses No Time to Sleep auch, weil es eben ja nicht nur darum, man muss es ja nicht nur wörtlich nehmen, dass man nicht zum Schlafen kommt vor lauter Aktivismus, sondern dass man natürlich auch wegdämmert angesichts einer schwierigen Lage und dann irgendwie andere Dinge zu tun hat, die man dann einfach priorisieren muss. Und das ist ja logisch, wenn man dann sagt, okay, ja, ich muss jetzt noch schnell den Drittmittelantrag schreiben und das Paper und ich muss jetzt schnell gucken, dass ich dann da wieder einen Job kriege und außerdem ist gerade mein Kind krank und der Vater muss ins Altenheim. Und wenn man all diese Sachen gleichzeitig organisiert, was ja in dieser Lebensphase häufig der Fall ist, Dann ist natürlich die Frage, wann soll ich denn dann noch zur Mittelbausitzung gehen oder auf den Streik oder zur GW? Also das ist doch das große Problem. Und deshalb ist, glaube ich, eine Initiative wie unsere, die öffentlichkeitswirksam ist, noch effektiver, weil man relativ niedrigschwellig schon teilnehmen kann, indem man ab und zu mal so einen Post schreibt. Natürlich braucht es mehr als das. Aber das ist gut, weil es die Leute dann doch längerfristig bei der Stange hält. Und wenn sie dann wieder mehr Kapazitäten haben, dann steigen sie vielleicht auch wieder ein. Aber wenn man nur diese anderen Strukturen hat, dann ist man halt raus und dann fühlt man irgendwie, hat man so schlechtes Gewissen oder ist nicht mehr angedockt und kommt dann auch nicht mehr rein in irgendwelche Strukturen, glaube ich.
Das ist richtig. Am Ende ist so ein Gesetz dann auch ein Herrschaftsinstrument. Also die Leute sind halt beschäftigt und vor allem mit sich selbst beschäftigt und im eigenen Vorkommen und organisieren sich nicht.
Also vielleicht muss man das nochmal jetzt, sagen wir das ganz am Ende erst, aber vielleicht muss man sich das nochmal deutlich machen. Das Gesetz gibt es seit 2007 und glaube ich 1999 wurde es geschrieben, also es ist dann irgendwann später in Kraft getreten. Also wir reden eigentlich über eine Situation, die wir seit 20 Jahren mindestens so gesetzlich festgeschrieben haben. Es gab immer wieder Reformen, also das hat der André ja schon beschrieben, also die Ideen irgendwie Reformen zu machen, Dinge zu verbessern. Es gab dann eine Initiative in Berlin, mit dem, dass das Berliner Hochschulgesetz reformiert wurde und mehr unbefristete Stellen entstehen sollten. Das wurde dann wieder zurückgenommen. Es ist ein ganz schön langwieriger Prozess und wahrscheinlich, keine Ahnung, bei uns in der Forschung haben wir immer so eine Frage, am Ende von unserem Leitfaden stellen wir immer die Frage, also ich mache ja so Stadtforschung und dann fragen wir immer, wie sieht die Stadt in 15 Jahren aus? Also das Gesetz ist jetzt fast 20 Jahre alt. Euer Ich bin Hanna Hashtag ist 5 Jahre alt. Macht doch nochmal so eine Zukunftsvision bitte für uns auch. Vielleicht hat jemand eine Zukunftserzählung zum Abschluss. alle gucken so fragend.
Ja, also ich meine, es ist immer die Frage, wie optimistisch wir in die Zukunft blicken. Und wir wissen natürlich alle, dass wir ziemlich schwierige Rahmenbedingungen zum Teil haben. Kein Mensch weiß, was passiert, gerade in dieser volatilen Situation, die wir jetzt haben, ne? Wo wir nicht wissen, gibt es die NATO nächstes Jahr noch. Es ist einfach so. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man irgendwie sagen könnte, wir sollten da was verführen kann, diese kleinen Kämpfe um das Wisszeit-VG oder so aufzugeben. Aber unsere Vision ist natürlich, irgendwo dann in eine Situation hineinzukommen, wo wir es schaffen, endlich mal das unbefristete Arbeitsverhältnis zum Normalarbeitsverhältnis zu machen, wo wir diese Hierarchien abbauen. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, Befristung und Weiterentwicklung zu entkoppeln, weil die ganze Logik basiert im Moment darauf, dass wir sagen, ja, die einen sind noch in der Ausbildung, das sind sie dann vielleicht bis Mitte 50 oder so oder Anfang 50 und dann sind sie Profs und dann sind sie endlich mal fertig und erwachsene Leute. Und das heißt, wir haben im Prinzip immer diese Idee, so, man kann sich nur weiterentwickeln, wenn man auf befristeten Stellen sitzt. Und das ist einfach eine völlig falsche Vorstellung. Und wir haben jetzt Stellen, die irgendwie gar keine Weiterentwicklung ermöglichen, weil die Leute zum Beispiel 18, 20 Semesterwochenstunden unterrichten, also mit Lehre zugeschüttet werden. Also man denkt es eigentlich so, die Leute werden entfristet und dann verstopfen die das System, entwickeln sich nicht mehr weiter und bleiben auf diesen Stellen. Und das ist natürlich so, wenn ich keine andere Stelle finde, die auch nur ansatzweise attraktiv ist oder ich überhaupt keine Zeit habe, noch Qualifikationen zu erwerben, die mich für eine weitere Stelle in Frage kommen lassen. Aber wenn ich mir ein System vorstelle, wozu wir hinkommen müssen, auf dem es möglich ist, sich auf unbefristeten Stellen weiterzuentwickeln, Weiterbildungen zu machen, mal vielleicht ein, zwei Jahre weniger Lehre zu machen, um irgendwie noch was zu schreiben oder so. Also dieses System in der Weise zu flexibilisieren, ohne die Flexibilität auf die Personen darin abzuschieben, dann hätten wir ein sehr viel besseres und sehr viel resilienteres Wissenschaftssystem. Und das ist eigentlich die Zukunftsvision, an der wir arbeiten.
Ich würde ich gerne
ganz viel Kopfnicken hier in der Runde.
Ich würde gerne eigentlich noch mit einer These schließen und aber eigentlich sagen, dass wir jetzt gerade auch, dass ihr euch die Zeit für unseren Podcast hier genommen habt, eigentlich das auch ein Gegenbeweis zu dieser These ist. Aber die These ist jetzt These 47. Das Bangen um Verlängerung fördert Selbstdarstellung und Networking, nicht qualitativ hochwertige Forschung und Lehre. Wissenschaftskommunikation zu lieben und sie gerne zu machen, hat um bis Zeit vorgehe keinen Raum. WissenschaftlerInnen sind gezwungen, stattdessen die Dinge zu priorisieren, die Qualitätsarbeiten voranbringen und den nächsten Vertrag wahrscheinlicher machen. Und dass wir aber, ich finde irgendwie, dass wir aber jetzt hier zusammengekommen sind und darüber gesprochen haben und dadurch Leute darüber informieren, wie unsere Arbeitsbedingungen sind, zeigt doch, dass wir es einfach trotzdem machen, unter all den Bedingungen, die wir haben. Und das finde ich eigentlich sehr toll. Ich finde total toll, dass ihr da wart. Und würde jetzt Danke sagen.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir danken auch. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung. Dank, ja.
Das war Folge 48 von Music Sociology. Folge 49 ist nochmal eine reguläre Folge, da haben wir Andreas Willig zu Gast und reden über Engagement im ländlichen Raum. Und Folge 50 wird dann die Folge, da dürft ihr euch schon drauf freuen, wo wir unsere Top 5 aller mitgebrachten Songs gewinnen werden. Und ich habe schon gesehen, Tina Dico wurde auch schon gewählt von einem anderen Gast. Also es ist nämlich schon in unserer Songlist, von unserer Playlist auf Spotify drin. Und heute habe ich schon gleich eine E-Mail bekommen, der Song muss unbedingt in die Top 5. Also so funktioniert das übrigens. Danke, dass ihr da wart.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.